Nach langer Zeit fing ich dann an zu schreiben, was mir so etwa einfiel. Und zwar schrieb ich Folgendes. Ich schrieb, noch einmal, sehr geehrter Herr Kommissar, entschuldigen Sie den Vergleich, aber Sie kommen mir vor wie ein Mann, der einen anderen Mann trifft und ihm die Hand zum Gruß reicht und begrüßte, reicht die linke Hand zurück und die rechte nicht. Worauf der Grüßende sagt, Sie müssen mir die rechte Hand reichen. Worauf der Begrüßte erwidert, es tut mir leid, ich kann Ihnen die rechte Hand nicht reichen, die ist mir abgehackt, ich habe keine mehr, und zeigt auf seinen Ärmel, der in der Tasche steckt, in der Rocktasche steckt. Das ist, Herr Steuerkommissär, das Bild, das mir einfällt. Sie wünschen von mir, ich soll Ihnen die rechte Hand geben. Ich habe die nicht, ich habe nur die linke Hand. Sie verlangen von mir Geld, ich habe kein Geld, ich kann es Ihnen nicht geben. Im Übrigen schrieb ich weiter, bin ich auf den Sohn-so-vielten zu einer Zeugeneinvernahme nach Zürich geladen und möchte mir erlauben, die Gelegenheit zu benutzen, bei Ihnen vorbeizukommen und mit Ihnen die Angelegenheit zu besprechen. An dem betreffenden Tag gehe ich auf das Steueramt, frage, welches Büro der Herr Steuerkommissär, Namen weiß ich nicht mehr, hat. Man sagt mir, im ersten Stock, Zimmer Nummer 117. Ich gehe hin, klopfe an der Türe. Es ruft herein. Es steht vom Pult auf ein Mann, dessen rechter Arm in der Tasche, Rocktasche hängt und reicht mir die linke Hand zum Gruß. Mir flotterten die Knie und er sagt, nehmen Sie Platz. Er reicht mir ein Stück Papier und sagt, schreiben Sie. Diktiert mir ein Steuererlassgesuch und sagt, unterschreiben Sie. Die Steuer wird Ihnen erlassen. Steht auf, reicht mir die linke Hand zum Gruß und ich habe wirklich mit schlotternden Knien das Zimmer verlassen. Ein furchtbares Erlebnis, und das Erschreckendste war, dass wir eine Sekunde lang, ob der Mann wohl gedacht hat, ich sei so ein Zyniker. Nun hat der Mann offenbar verstanden, dass ich nicht gewusst haben könne, dass er keine Rechte hat, sonst wäre es ja eine Niederträchtigkeit sondergleichen gewesen. Und hat verstanden, dass es eine Fügung, eine innere Sicht ist, die mich diese Parabel verwenden ließ, die auf ihn zutraf. Und er war klug und groß genug, um daraus die Konsequenz zu ziehen. Ein fürchterliches Erlebnis.
Aber ein Erlebnis, das ganz in die Tradition langer Erfahrungen von Jahrhunderten im Judentum, das sage ich einmal so, drinnen ist.
Vielleicht ist es, aber das ist schon fast blasphemisch, so etwas anzunehmen. Vielleicht eben die Fähigkeit des Juden, das Wesentliche einer Situation zu erkennen und es in die richtige Parabel zu kleiden. Eine Situation mit einem Wort, mit einem treffenden Wort zu erklären, das hat ihn natürlich getroffen. Ja. Möglich, dass das vielleicht mit der jüdischen Mentalität zusammenhängt, scheint mir zu weit zu gehen, das positiv zu postulieren. Ja. In den ersten Jahren meiner Anwaltspraxis erschien bei mir eines Tages sehr eilig, fast atemlos eilig, ein Herr, der stellte sich auf Französisch vor, ich bin der Anwalt in Paris, ich bin der Anwalt der Witwe Rouvier, die Witwe des Finanzministers Rouvier. Fragen Sie mich bitte nichts weiter, kommen Sie bitte raschestens mit, es eilt, es eilt, es eilt. Ich bin mitgekommen, im Auto hat er mir erzählt, er sei im gleichen Zug gefahren mit drei Gangstern, die diese alte Dame Rouvier um den Finger gewickelt hätten, erwischt hätten, sich von ihr Blankowechsel haben unterschreiben lassen und Blankovollmachten. Und die im Begriffe seien, die auszurauben, die Staatsanwalt, der Prokurör sei also avisiert, es wird also alles unternommen, das Notwendige. Sie seien aber jetzt unterwegs zur Volksbank nach Zürich, sagte ich, ja, das ist zufällig meine eigene Bank. Dort sei deponiert ein Wertgegenstand in einem Koffer und den, sie seien unterwegs, um ihrerseits gestützt auf die Vollmachten der Frau Rouvier diese Vollmacht zu holen. Er, der Anwalt, habe eine Vollmacht von der Frau Rouvier. Wir müssen denen zuvor kommen, bevor es lange Auseinandersetzungen und Geschichten gibt. Wir sind auf der Bank, ich lasse mich zum Direktor führen, den ich persönlich kannte, sagte, ich möchte diesen Gegenstand holen, wir hatten sehr Eile, bitteschön, es hat ein Mann mit uns geschickt, wir haben diesen Koffer, der vielleicht so 40 oder 30 Zentimeter groß war, der sehr schwer war, ausgehändigt bekommen und sind also da die Treppe hinuntergegangen und da sind drei Männer an uns vorbeigegangen und Anwalt hat mir zugeflüstert, ce sont eux, das sind die. Und wir sind zurück zu mir ins Büro und dann hat er mir erklärt, wir haben das auch konstatiert, haben den Koffer aufgemacht, in dem Koffer befand sich eine ägyptische Bronzekatze. Und ich weiß heute noch, dass diese Katze 48 cm hoch war, 24 cm tief und 12 cm breit, eine sitzende Katze mit den steilen Füßen und der Schwanz nach vorne gelegt, eine Darstellung, berühmte Darstellung der Göttin Bastet, die Göttin der Stadt Bubastis. Nicht wahr, dass die Ägypter hatten ja viele heilige Tiere, sie hatten den Stier, sie hatten den Ibis, sie hatten das Krokodil und sie hatten die Katze, die eines, sowohl Löwen wie Katze, es gibt also die Löwengöttinnen, es gibt die Katzengöttinnen, Göttinnen, das war also eine Bastet und zwar, wie ich dann nachträglich feststellen konnte, es war die schönste Bastet-Statue, auch eine der größten, die man je gekannt hat. Sie stammte nachweislich von den Napoleon-Zügen aus Ägypten und war dann im Besitze dieses berühmten Finanzministers Rouvier, der das seiner Gattin hinterlassen hatte, die übrigens eine bekannte Kurtisane gewesen war, eine sehr schöne Frau. Gut, dann bin ich mit diesem Anwalt dahin verblieben, dass diese Katze vorlangend bei mir verwahrt bleibt und dass ich weitere Nachrichten zu gewärtigen habe. Und ich frug ihn, ob ich die Katze wieder in den Koffer tun solle oder ob ich sie vielleicht bei mir aufstellen könne, dass ich sie mir ein bisschen anschauen könne. Er hat gesagt, selbstverständlich kann ich sie aufstellen. Das habe ich nun getan. Und zwar war das so, ich hatte meine Büroräumlichkeiten für mein Personal, Mitarbeiter, Buchhaltung etc. im Parterre. Und ich hatte mein Büro im ersten Stock. Und zwar hatte bei meinem Büro war ein großes Zimmer, verbunden durch eine Schiebetüre mit einem Saal. Und diesen Saal, den liebte ich besonders. Und zwar hatte ich, vielleicht etwas snobistisch, wenn Sie wollen, hatte ich in diesem Saale nichts als einen großen Bischir-Teppich, diese Nomadenteppiche, die selten in diesem Format zu haben sind, hatte an jeder Ecke des Teppichs ein weißes Samtfauteuil und sonst in dem Zimmer nichts, nichts, kein Buch, kein Gegenstand, nichts. Und wenn ich einen Prozess vorzubereiten hatte, ein Plädoyer vorzubereiten hatte, pflegte ich dann aus meinem Büro, ich pflegte die Schiebetür aufzumachen, ging hinüber in mein Meditationszimmer und schritt auf dem Teppich stundenlang auf und ab, bis mir einfiel, Herr Präsident, meine Herren, dann wusste ich, mein Plädoyer ist fertig, ich darf nicht mehr darüber denken, sonst verderbe ich das spontane Plädieren. Das war so, nachdem ich die Akten sehr gut studiert hatte, die wusste ich dann auswendig, ich plädierte immer ohne Notizen. Das war meine Prozessvorbereitung. In dieses Zimmer nun stellte ich in der einen Ecke ein Tischchen und auf dieses Tischchen stellte ich die Katze und guckte mir die Katze an. Und dann erfuhr ich, oder wenn Sie wollen, erlebte ich etwas Sonderbares. Diese Katze, diese Göttin Bastet, übte auf mich eine unwiderstehliche Faszination aus. Was ich auch tat, ungefähr jede Stunde riss es mich hoch und ich musste hinübergehen und meine Devotion vor dieser Göttin verrichten. Ich musste 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten mir diese Katze, diesen toten Gegenstand anschauen, bis ich nach Paris schrieb, ich möchte die Katze kaufen, ob ich die Katze kaufen könne. Und dann hat der Anwalt mir sournoisement, also sehr hintergründig geantwortet, non, cher confrère, le chat de Madame Rouvier n'est pas à vendre. Die Katze von Frau Rouvier ist nicht zu verkaufen. Damit spielt er auf die alte Kurtisane an, denn le chat, das ist die Bezeichnung für das Dreieck, für das Schamdreieck, das nicht zu verkaufen sei. Le chat de Madame Rouvier n'est pas à vendre. Und schrieb dann hinzu, sollte jede Situation eintreten, was nicht unmöglich sei bei der Ungeschicklichkeit der Dame, so würde er mir berichten. Vielleicht ein Jahr später kam ein Brief von dem Anwalt, Cher Confrère, die Katze sei zu haben, sie koste 50.000 Francs, ein Riesenbetrag für damals, 50.000 Francs, es sei nicht zu diskutieren, wenn ich sie haben wolle, soll ich mit den 50.000 Francs kommen, dann könnte ich die Katze mitnehmen. Ich habe die 50.000 Francs zusammengekratzt, bin nach Paris gefahren und habe mir die Katze geholt.
Sie war inzwischen wieder in Paris?
Die war inzwischen wieder in Paris. Ich hatte die Katze, da habe ich das nicht gesagt. Ja. Ich habe die Katze nach Paris bringen müssen und dann habe ich sie wieder zurückgeholt. Sehen Sie, man vergisst so Sachen. Nun gehörte die Katze mir und sie stellte sie wieder auf das Tischchen und da ging das Spiel von neuem los. Ich musste immer dahin gehen. Nun muss man wissen, und das hätte ich am Anfang sagen sollen, die Sage geht, dass diese Katzendarstellungen den Eigentümern Unglück bringen. Und die Frau Rouvier hatte ja auch Unglück bekommen. Sie hatte Blankovollmachten ausgestellt. Sie hatte Blankowechsel ausgestellt. Sie war im Begriff, ihr Vermögen zu verlieren. Und hat dann, nachdem die Katze wieder bei ihr war, hat sie wiederum Dummheiten angestellt und hat also die Katze verkauft. Und nun war die Katze mein Eigentum. Nun glaube ich ja, meine nicht abergläubisch zu sein und berichte nur die tatbeständliche Koinzidenz. Vom Moment an, wo ich Eigentümer dieser Katze war, habe ich Schicksalsschläge bekommen, von wo es auch war und wie es auch war und unerwartet, und mögen sie noch so unerwartet gewesen sein. Ich habe einfach Schicksalsschlag um Schicksalsschlag bekommen, bis ich mein Anwaltspatent verloren hatte, mein Vermögen verloren hatte, nichts mehr hatte. Ich hatte dann nur noch die Katze. Dann fiel mir dann ein, dass man solches von der Katze erzähle. Aber Davon abgesehen musste ich ja, was ich hatte, zu Geld machen. Und nun hatte ich zu tun gehabt mit einem furchtbar reichen Mann, nämlich dem berühmten Herrn Bührle, Waffenfabrikant. Hatte ich zu tun gehabt in der Verbindung mit dieser meiner Spanien-Sache auch, in loser Verbindung. Und dann dachte ich mir, das wäre vielleicht der Mann, dem es keine Mühe machen würde, diese Katze zu kaufen. Bin dann zu seinem Anwalt gegangen und dieser Anwalt war der Rechtsanwalt Dr. Curti, ein alter Mann, gleichzeitig Präsident des Kassationsgerichtes, ein hoch angesehener Mann, auch ein sehr kluger Mann, sehr schlauer Mann, ein wunderbarer Anwalt. Und bin zu ihm gegangen und habe gefragt, hören Sie zu, wäre das möglich, dass Sie mir die Verbindung zum Bührle schaffen würden? Ich möchte diese Katze verkaufen. Dann sagte er mir, lieber Kollege, ich möchte diese Verbindung nicht schaffen. Bei Ihrer heutigen Lage würden Sie bei Herrn Bührle, der ein harter Kaufmann ist, nicht gut fahren. Ich kaufe Ihnen die Katze ab. Und er hat mir die Katze zu einem sehr, nicht 50.000, aber einem sehr anständigen, honorigen Betrage abgekauft. Und dann war er nun Eigentümer dieser Katze. Und nachdem er Eigentümer dieser Katze geworden war, trafen ihn von allen Seiten die Schicksalsschläge. Und dieser hochintelligente Mann, dieser gewitzte Anwalt, ist zugrunde gegangen, weil er Gaunern auf den Leim gekrochen war und denen Blankowechsel unterschrieben hatte. Das ist die Katzengeschichte.
Wo ist sie jetzt?
Die Frage ist sehr berechtigt. Lange Zeit später hat mich der Sohn der inzwischen längst verstorbenen Witwe Rouvier angerufen und gesagt, er habe, und ich war schon hier, ich war kurz angefragt, ich hätte bei seiner Mutter seinerzeit eine Katze erworben, er möchte die Katze wieder kaufen. Und inzwischen war auch dieser Rechtsanwalt Curti gestorben und ich habe dann seinen Sohn angerufen und der Sohn hat gefragt, was der Vater mit der Katze angestellt hat, weiß niemand. Es weiß niemand, wohin die Katze verschwunden ist. Da musste ich dem Sohn Rouvier berichten, wir wissen nicht, wo die Katze ist. Das ist also die Geschichte von der Katze.
Ja, ja dann.
Da habe ich erzählt, dass der...
Mit Jung müssten wir jetzt wieder anfangen.
Wie?
Mit Jung müssten wir jetzt wieder anfangen.
Ja. Ja, übrigens hat Jung, dem ich natürlich diese Katzengeschichte in meiner Analyse erzählte, hat diese Katzengeschichte publiziert als Beispiel für eine Projektion. Ich war natürlich nicht von der Katze fasziniert, sondern ich war fasziniert von meinen seelischen Inhalten, die ich auf die Katze projiziert hatte. Und fasziniert war ich von der Projektion. Und in so einem Fall ist dann Aufgabe der Analyse, die Projektion abzulösen.
Und der arme Nachfolger hatte die Möglichkeit wohl nicht?
Der Eugen Curti. Ja, der ist dann sehr bald im Elend gestorben, bevormundet. Er ist sogar bevormundet worden. Ja. Musste bevormundet werden.
Es wäre doch besser gewesen, der Waffenfabrikant hätte die Katze.
Wäre besser gewesen, ja. Wäre sicher besser gewesen, ja. Als ich nur noch die Katze hatte, nichts als die Katze, dann habe ich mir, wobei ich die psychologischen Zusammenhänge mir nicht im Klaren war, habe ich mir gesagt, du musst dich befreien von dieser Faszination. Und ich habe mich, ich muss wohl sagen, mit letzter innerer Kraft losgerissen von dieser Katze. Ich habe mich effektiv befreit. Als ich sie verkauft habe, habe ich sie nicht bereut. Nicht mehr bereut, sondern ich habe mich wirklich mit einer großen, ich möchte fast sagen körperlichen Anstrengung, mit einer atemlosen Anstrengung, habe ich mich losgerissen von diesem Viech. Ich habe also durch eine gewaltsame Losreißoperation mich offenbar von der Projektion befreit, was sonst also eine lange Analyse bedarf, und wurde dann frei von dieser Obstination, von dieser Obsession, von dieser Projektion.
Herr Rosenbaum, Sie haben jetzt fast Mitte 80 erreicht und dann weiß man, was alt werden heißt, dann weiß man, was alt sein heißt, und es hat ja viele Momente von Abschied und von Weggehen im Leben schon gegeben und vielleicht weiß man dann schon ein wenig, was Sterben ist. Wollen Sie dazu vielleicht noch etwas sagen?
Ja, da fällt mir ein, die Zeit hat mit der Urzeit, also mit der Zeit der Ur, nichts zu tun. Die Zeit hat ihre eigenen Zeiten. Die Zeit ist auch etwas Gestaltbares. Es gibt Menschen, die immer eilig sind und Menschen, die immer Zeit haben. Man kann die Zeit gestalten, weitgehend. Die Zeit ist knetbar, sonderbarerweise. Sie ist dehnbar, verkürzbar, dehnbar. Und so empfinde ich die Zeit nie als Urzeit. Also diese banale Geschichte, dass eine Sekunde so lang sein kann wie eine Ewigkeit und so weiter, das meine ich nicht. Aber man kann die Zeit nach Intensitäten messen. Nach Intensitäten. Und wenn ich so nun auf diese lange Zeit, diese fast 84 Jahre meines Lebens zurückblicke und die Wandlung sehe, die ich erfahren habe, habe ich natürlich rein körperlich auch eine sehr große Wandlung und Veränderung erfahren. Ich war aus dieser Protesteinstellung gegenüber der Umwelt, also ich war sehr sportlich. Ich habe also jeden Sport betrieben. Ich habe Fußball gespielt, ich habe geritten, ich habe geschwommen, ich habe Tennis gespielt, ich habe geboxt, ich habe jeden Sport, ich habe das Bergsteigen sehr gepflegt. Ich war also, man kann wohl sagen, ein athletischer junger Mann. Nun, wenn ich sehe, heute sitze ich hier vor Ihnen mit dem grauen Star, operiert an beiden Augen, mit einem Hörgerät am Ohr, mit Prothesen im Mund, operiert an der Prostata, also mit allen möglichen Einengungen der körperlichen Möglichkeiten, wobei ich einfach rein empirisch sagen muss, ich empfinde diese Einengungen nicht als Einengungen, weil ich auf die Möglichkeiten der Zustände, der nicht eingeengten Zustände, freiwillig verzichtet habe, von mir aus, bevor sie mich zum Verzichten zwangen. Ich habe zum Beispiel, als noch niemand etwas merkte von meinem grauen Star und als alle Leute fanden, dass ich bei meinem Alter doch noch sehr flott Auto fahre, habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört, Auto zu fahren, habe meine Fahrbewilligung an die Automobilkontrolle zurückgeschickt, bevor ich gezwungen werde. Also, wenn man freiwillig Ich glaube, es gibt ein Wort, es gibt ein Wort, das hier ungefähr so lautet, wenn du willst, was du nicht musst, so musst du nicht, was du nicht willst. Also wenn man aus freier Entschließung das Unvermeidliche kommt auf einen Zukommende, sich dem freiwillig vorher fügt, ist es keine Fügung im Sinne eines Folgens, sondern eine sich fügen im Sinne einer Fügung, die man annimmt. Und so, ich kann gar nicht sagen, dass ich mich alt fühle oder jung fühle. Ich weiß genau, ich bin bald 84 Jahre alt. Ich weiß auch, dass meine geistigen Fähigkeiten wenigstens in gewissen Belangen, gewissen Bezirken auch abnehmen. Zum Beispiel, wenn wir dieses Band unterbrechen, weiß ich nach einer Weile nicht, wo wir stehen geblieben sind. Oder wenn ich heute eine Ausstellung eröffnen muss, dann habe ich, denke ich, ja, vielleicht werde ich stecken bleiben und überlege mir Formulierungen, was ich vorher nie gemacht habe. Vorher, wenn mir einfiel, Herr Präsident, meine Herren, wusste ich, mein Plädoyer ist fertig und es wird wirklich in einem spontanen Schöpfungsakt entstehen, aufgrund des vorhandenen effektiven, tatbeständigen und geistigen Materials. Heute passiert es mir, dass ich da, wenn ich irgendeine zum Beispiel Ausstellungseröffnungsrede halte, das Publikum merkt es nicht, aber ich merke Fehlstellen. Also es ist nicht mehr alles vorhanden. Aber ich bin mir auch dessen bewusst und weiß, dass wenn dieses Unsicherheitsempfinden auch nur noch wenig stärker wird, werde ich aufhören, öffentlich zu sprechen. Das wird mich aber auch nicht affizieren. Ich kann zum Beispiel, ich muss es mir versagen, mit meiner Frau unseren Hund spazieren zu führen, weil ich ermüde. Aber das wissen wir beide und wir wissen, wir sind sonst zusammen, nicht wahr? Also das Altwerden, schauen Sie, ich würde das in einem Satz formulieren. Man muss mit seinem Alter Schritt halten. Das ist alles. Man soll sich keine Liftings machen und man soll sich nicht schminken. Man muss mit seinem Alter Schritt halten. Dann wird eine Frau eine schöne alte Frau und nicht eine Maske. Und ein Mann bekommt dann vielleicht ein bisschen Geistigkeit in seinen Ausdruck. Das ist das ganze Altwerden ist auch kein Problem. Das ist kein Problem, man wird halt alt. Wobei das vielleicht, wenn ich zum Beispiel mit Schmerzen alt werden müsste, also körperliche Schmerzen, dann ist das Problemlose nicht so problemlos.
Mit starken Schmerzen.
Also sonst natürlich hat man Schmerzen, aber also mit starken, stets quälenden Schmerzen alt zu werden, das wäre wahrscheinlich ein Problem, mit dem man sich beschäftigen müsste. Wobei, ich habe einen sehr guten Freund, der sagt, es ist ganz einfach, wenn ich nicht mehr körperlich nicht mehr in Ordnung bin, dann gehe ich freiwillig aus dem Leben. Es würde mir nie einfallen, Suizid. Also nie. Da bin ich auch zu primitiv dafür. Schauen Sie zum Beispiel das Problem der Abtreibung. Ich habe als Anwalt damit zu tun gehabt, ich habe auch viele Frauen verteidigt. Ich weiß alles, was dafür spricht, die Freigabe und so weiter. Meine primitive Reaktion, man soll der Natur nicht in den Weg stellen, sich nicht in den Weg stellen. Das ist meine primitive Reaktion. Gut, wenn wir sagen, es ist mit den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zu vereinbaren, etc., etc. Meine spontane Reaktion ist, das macht das nicht. Ja. Wobei ich weiß natürlich, man wird sogar vielleicht in die Lage kommen, das war früher gefährlich, man durfte ja nicht sich um Abtreibung kümmern, man macht sich strafbar. Aber auch heute, wenn eine Frau mich um Rat früge, würde ich vielleicht versuchen, mit dir zu besprechen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, es zu vermeiden. Und diese Einstellung, dummes Zeug, ich mach das weg, das scheint mir nicht richtig zu sein. Ja.
Und wie ist das, wenn diese gewollte Einleitung des Sterbens und die gewollte Tötung des sich bildenden Lebens, wenn das beides keine Möglichkeiten sind, wie ist dann dieser doch in diesem Alter immer wieder nahestehende Tod, die Beendigung des Lebens in diesem Altsein darin?
Ich verstehe die Frage nicht recht. Also Sie meinen, wenn, auf mich bezogen, ja, wie ist die Frage?
Ja, ganz speziell auf Wladimir Rosenberg.
Ja, und zwar, wie ist die Frage?
Wie ist jetzt das Bewusstsein des Altseins,
ja,
verbunden mit dem Bewusstsein
bald sterben, bald zu sterben, ja. Also ich muss gestehen, ebenfalls problemlos. Ich weiß, dass ich nur noch kurz zu leben habe. Gut, vielleicht sind es im besten Fall vielleicht 5 oder 10 Jahre und dann ist es aus. Aber die werde ich mit Vergnügen leben. Ich freue mich über ein Gespräch, wie ich es heute mit Ihnen habe. Ich freue mich, Sie waren ja heute zugegen, als Professor Jucker und seine Frau hereinkamen. Das ist mir eine echte Freude, diese Freunde hereinkommen zu sehen und mich zu freuen, dass die am Mittwoch zum Nachtessen kommen zu uns. Simple, primitive Sachen, das sind die Freuden des Lebens. Man muss nur das Leben nicht zu sehr komplizieren. Wobei ich Ihnen zugebe, dass das Leben und die psychischen Vorgänge unendlich kompliziert sind und unendliche Schwierigkeiten beinhalten und dass man sehr viel sieht, sehr viel Kummer sieht, sehr viel Schwierigkeiten sieht, sehr vielen Menschen begegnet, die echte Schwierigkeiten haben, sogar solche, denen man nicht helfen kann. Aber man findet auch solche, wo man vielleicht sogar mit einem Wort etwas ausrichten kann.
Und all diese Spekulationen falscher Tröstung, danach ist alles besser, dann beginnt ein Leben.
Also ich meine das Leben nach dem Tode. Also da bin ich sehr nüchtern. Tod ist Tod. Folgendes. Natürlich gibt es so etwas wie eine Kontinuität. Natürlich hinterlasse ich eine Spur auf dieser Erde. Aber natürlich kann diese Spur weiterleben. Also dieser konkretistische Unsinn und die Geschichte mit dem Paradies und all diesen Unsinn, das ist alles kindlicher Unsinn. Ganz reiner kindlicher Unsinn, wobei das geistige Erbe, auch meinetwegen auch der Begriff des kollektiven Unbewussten, das lasse ich alles gelten, nur keine Flucht in gegenständliche, materialistische, ungeistige Vorstellungen. Die Vorstellung des Paradieses ist eine ungeistige Vorstellung. Die Vorstellung des Lebens nach dem Tode ist eine ungeistige, eine ungläubige Vorstellung. Das glaubt man, dass das Leben nach dem Tode, wie es die Kirche sieht, ist ein ungläubiger Glaube. Der echte Glaube bedarf nicht dieser Krücken. Das sind alles Krücken, die für die Ungläubigen sind. Für den echten Gläubigen bedarf es der Krücke nicht. Schauen Sie, dieser ganze Jenseitsglaube, das ist eine Unbescheidenheit. Man ist mit dem Hiersein, mit dem Jetzt nicht zufrieden. Das ist auch überheblich. Man soll zufrieden sein mit dem, was man hat.
Herr Rosenbaum, wie ist es für Sie gewesen? Sie haben erzählt, wie Ihre Eltern Sie wegnahmen aus Minsk in die Schweiz, um den Pogromen dort zu entgehen. Hier erfuhren Sie stärkste Verachtung schon als 14-Jähriger, weil Sie von Geburt Jude waren und sind? Gab es mehr davon? Wie ist es, Jude zu sein in der Schweiz?
Wenn ich darüber berichten soll, muss ich ein bisschen rückblendend berichten. Denn auch die Schweiz wandelt sich und das Verhältnis der Schweiz zu den Juden, ich will nicht sagen wandelt sich, aber hat vielleicht mit dem Sechstagekrieg eine Zäsur erfahren. Der Scholem hat es in die Worte zusammengefasst, dass er sagte, 2000 Jahre des Leidens und der Diaspora haben uns nichts genützt, aber 6 Tage Schlägerei hat uns die Achtung der Welt verschafft. Die Stellung des Juden in der Schweiz und die Stellung der Schweiz zum Juden ist eigenartig. Ich behaupte sehr extrem gesagt, dass die Schweiz das antisemitischste Land der Welt ist, beziehungsweise zumindest war. Für die Deutschen zum Beispiel waren die Juden ein Problem. Mit diesem Problem hat sich Deutschland auf seine Weise mordend, sengend und brennend auseinandergesetzt. Für die Schweiz waren die Juden nie ein Problem. Es waren nicht sehr viele Juden da, die waren eingesperrt im Ghetto von den paar Dörfern, die den Schweizern zugewiesen waren. Emanzipiert wurden die Juden ungefähr, ich weiß die Daten nie genau, ich glaube 1864, wenn ich nicht irre, da entstand ja eine Bewegung, Gottfried Keller und andere anständige Leute haben gefunden, man kann also diese Mitmenschen nicht so zweitklassig behandeln. Aber der positive Entscheid zugunsten der Emanzipation der Juden, das Movens für den positiven Entscheid, war eigentlich die Tatsache, dass Frankreich der Schweiz erklärte, es erneuere einen Handelsvertrag mit der Schweiz nicht, wenn nicht endlich die Juden-Emanzipation beschlossen werde. Und wobei diese Zahlen sind sehr unzuverlässig bei mir, aber meiner Erinnerung nach hat dann das Schweizer Volk ganz groben Zahlen mit etwa 350.000 gegen 250.000, immerhin gegen eine sehr große Minderheit, die Emanzipation der Juden beschlossen. Im Übrigen war das so, dass die Schweizer auch nachher, die sprachen von äußere Juden, unsere Juden, die haben die nicht geschlagen, es waren aber eine mindere Minderheit. Und im öffentlichen Leben hat sich das in der Weise kundgetan, dass die Juden im öffentlichen Leben überhaupt keine Rolle spielten. Also zum Beispiel konnte ein Jude selbstverständlich nicht Offizier werden, aber alles etwas gemildert. Er konnte Offizier werden, bestenfalls bis und mit dem Hauptmann, aber Majorrang nicht. Da aber die Schweizer offiziell und vielleicht auch in ihrem Bewusstsein, das ist zwar kaum der Fall, in Anführung keine Antisemiten sind, haben sie zum Beispiel einen Offizier gehabt, einen Oberst, den berühmten Oberst Constant. Das war ein Jude, das war ein Militärgenie und da haben sie diesen Oberst Constant gehabt und sagen, wieso, dass die Juden bei uns nicht höhere Offizier werden dürfen. Schaut doch den Oberst Constant. Oder im Bundesgericht war nie ein Jude Bundesrichter gewesen. Da hat man gefunden, nein, das ist nicht hübsch so, wir müssen doch mal einen Juden wählen. Dann haben die lang nach einem kranken Juden gesucht, damit der nicht lange Bundesrichter sein würde, und haben den alten Rechtsanwalt Guggenheim in Baden gefunden, der krebskrank war, und dem die Ärzte eine... Dem gaben die Ärzte nur noch höchstens ein paar Monate zu leben. Der wurde dann zum Bundesrichter gewählt und hat sich darüber so gefreut, dass er nach wenigen Tagen starb. Aber das Bundesgericht hat dann seinen Bundesrichter gehabt, jüdischen. Im Bankwesen, wie das heute ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls zur Zeit, dass ich mich darum noch etwas kümmerte, gab es keinen einzigen Juden, der Direktor war. Direktor war ein Herr von Sowieso, Verwaltungsratspräsident. Der Jude war nur im Hintergrund und machte die Geschäfte für die Bank. Es gibt Privatbanken jüdische, aber in den großen Banken hat es nie einen jüdischen obersten Funktionär gehabt. Weil in der Presse, also das Gebiet des Juden, des Journalisten, hat es keine jüdischen Journalisten gehabt in der Schweiz. Gut, vielleicht irgendein kleiner Reporter, aber jüdische Journalisten in der Redaktion, das existierte nicht. Da hat sich vielleicht etwas gewandelt. Gesellschaftlich, schauen Sie, ich habe in Zürich mein Büro gehabt. Ich hatte eine Frau mit einem sehr guttönenden Schweizer Namen, Duconin, deren Großvater Nobelpreisträger war, Friedenspreis. Ich hatte jeden Monat meinen Jour fix, wo zwischen 100 und 150 Leute zu mir kamen aus der Zürcher Gesellschaft. Ich bin nie irgendwo in Zürich eingeladen gewesen. Ich habe sehr viel für Leute aus der Gesellschaft schwierige Prozesse geführt, Prozesse vielleicht, wo man dem Anwalt Intimitäten anvertrauen musste, die man nicht gerne publik haben wollte. Aber eine gesellschaftliche Anerkennung habe ich nie erfahren.
Und bekamen Sie auch vor Gericht zu spüren, dass Sie Jude waren?
Ja und nein. Die Schweizer Gerichtsbarkeit ist unbestechlich. Wir haben eine absolut saubere Gerichtsbarkeit. Und irgendwie bewusst wird ein Schweizer Richter nie solche Momente mitspielen lassen. Ich habe einen Fall gehabt, das ist vielleicht etwas lang zu erzählen, aber das ist interessant. Der spielte vor dem Bezirksgericht, ich glaube in Horgen am Zürichsee, dessen Präsident, ich glaube, der Mann hieß Dr. Wies, ich weiß das nicht mehr. Ein glänzender Jurist, ein hochanständiger Mann, Spezialist des Prozesses, speziell noch des Strafprozessrechts, hat auch einen Kommentar geschrieben. Da wandte sich ein jüdischer Weinhändler aus Basel an mich, der war angeklagt der Weinpanscherei. Das Gericht tagte immer nur am Samstag. Und dieser Händler war ein frommer Mann und hat Vorladungen bekommen auf den Samstag und ist dann nicht hingegangen und noch einmal eine Vorladung bekommen mit der Androhung der polizeilichen Vorführung. Und da ist er erschrocken. Und dann ist er zu mir erst gekommen und ich habe gesagt, ja, da musst du doch dem Gericht mitteilen, du bist ein frommer Jude. Er hat sogar, glaube ich, mitgeteilt und das Gericht hat das, glaube ich, abgelehnt, die Sitzung zu verlegen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt sage. Aber jedenfalls war das etwas in diese Richtung. Und ich habe, als ich ihn fragte, ja, wie denn der Fall als solcher stehe, konnte er mir keine Auskunft geben. Er sagt, das ist ja dummes Zeug, er habe den Wein sachkundig behandelt, er habe aber nicht gepanscht. Also ich habe dem Gericht geschrieben, der Mann sei ein frommer Jude und sie sollten die Sitzung auf einen anderen Tag verlegen, da waren sie sowieso schon böse. Und habe mir die Akten angeschaut und dann lag bei den Akten ein Gutachten vom Landwirtschaftlichen Institut, das sehr akribisch feststellte in Anführung, dass der Mann Weinpanscherei getrieben und den Käufer des Weins damit betrogen habe. Mir roch die Geschichte nicht sehr gut, nicht in Bezug auf den Händler, sondern in Bezug auf das Institut. Nun hatte ich zufällig einen sehr guten Klienten, der Spezialist für Weinbehandlung war, ein Drogist-Spezialist für Weinbehandlung.